Okay, Lukas, ich sag dir was und du musst das jetzt fortsetzen. Ich sag ein paar Worte und du musst es sofort erkennen. Ich hoffe, du weißt, wie es weitergeht. Reichtum, Macht und Ruhm. Der Mann, der sich dies alles erkämpft hat.
War Gold Roger.
Ha, nein. Es war ein Schurke auf der Insel Hokkaido.
Ja, One Piece Fans haben jetzt sicherlich gedacht, hä? Wovon reden die beiden? Hoffentlich haben sie das gedacht. Wir reden nicht von One Piece, aber von was, was zumindest am Anfang Ähnlichkeiten aufweist. Aber bevor wir jetzt überhaupt wieder so ins Thema reinfallen, erstmal herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Hallo. Beim Filmmagazin. Egal wie, ob ihr uns anhört im Podcatcher eurer Wahl oder bei Spotify oder ob ihr uns anschaut bei YouTube beispielsweise. Was heißt beispielsweise? Ist eigentlich nur bei YouTube hochgeladen. herzlich willkommen.
Vielleicht gibt es ja noch irgendwann andere Videoplattformen, wo wir auch noch vertreten sein können. Ein paar Plattformen haben wir ja noch offen, aber auf vielen sind wir ja schon vertreten. Das heißt, wenn ihr uns irgendwo hören oder sehen wollt, bei den bekannten Plattformen könnt ihr uns ja finden. Ihr könnt uns auch immer auf allen bekannten Plattformen auch schreiben und uns auch mitteilen, was ihr für Wünsche oder Kritik habt. Da hatten wir auch erst vor kurzem wieder einen Kommentar bekommen von einem Actionfilm, den wir vielleicht mal besprechen könnten. Deswegen, also es wird gelesen, was ihr schreibt. Deswegen, falls ihr uns mal unter YouTube in den Kommentaren was mitteilen wollt oder uns selber eine Mail schreiben wollt, dann findet ihr auch auf unserer Webseite auf filmmagazin.org auch verschiedene Möglichkeiten. Ansonsten natürlich auch bei Threads oder Instagram gibt es auch weitere Kontaktmöglichkeiten.
Ganz genau. Findet ihr alles auf filmmagazin.org, wie Martin schon sagt. Und bis dahin könnt ihr, bis ihr euer Thema hier wiederfindet, könnt ihr euch auch erstmal berieseln lassen von uns, denn das ist unser Auftrag. Wir reden hier im Filmmagazin natürlich über Filme und Serien einmal die Woche, über einen Film oder eine Serie meistens. Und wir, das sind erstmal, du bist...
Für der Martin.
Und ich bin der Lukas, genau, das haben wir vergessen am Anfang. Für diejenigen von euch, die zum ersten Mal einschalten. Und diese Woche soll es wieder um eine Serie gehen, um einen Film, um einen Manga. Also heute sind wir mal so multimedial unterwegs, denn
transmedial,
denn diese Serie oder dieses Stück von Popkultur ist schon in diversen oder ist jetzt kürzlich auch in diversen unterschiedlichen Formen, Ausspielwegen veröffentlicht worden und durchaus auch mit Unterschieden, kann man sagen. Und wir haben uns das mal so ein bisschen, haben da so ein bisschen reingeschaut und vielleicht auch mal ein kleines bisschen verglichen, zumindest im Ansatz. Heute soll es um einen Ursprung, also um eine Geschichte aus Japan gehen, mal wieder. Und zwar heißt die nicht One Piece, sondern Golden Kamui. Ich halte mal ein das Cover des Mangas in die Kamera, falls ihr mal reinschauen wollt und euch mal einen Blick holen wollt, so ungefähr. Also die Hauptfigur ist auf dem Cover zu sehen.
Wie teuer war das, Lukas, sich diesen Anime zu holen oder diesen Manga sich zu holen?
Der kostet tatsächlich pro Stück 10 Euro, ist ganz schön heftig.
Das ist heftig.
Also es ist auch, ich glaube, im Durchschnitt auch teurer als so übliche. Ist ein bisschen größer auch als üblich. Also es ist ein relativ großes Format. Aber ja, sehr teuer, also ziemlich teuer. Aber für euch ist es uns das allemal wert, dieses Geld auszugeben, um uns mal einzuschleimen. Und genau, also wir fangen wie immer an mit einem kurzen Umriss der Geschichte, um die es heute gehen soll. Und da in diesen verschiedenen Ausspielwegen sich jetzt das Ganze nicht so deutlich unterscheidet, muss man sagen. Es gibt ein paar Unterschiede, da gehen wir dann noch weiter drauf ein. Kann man das für alles zusammen machen? Also wie gesagt, den Manga gibt es seit 2014. Ist jetzt auch abgeschlossen mittlerweile in 31 Ausgaben. 2014 bis 2022 wurde der veröffentlicht in Japan und die Anime-Serie gibt es seit 2018, kann man sich bei uns bei Crunchyroll ansehen. Die beiden sind zumindest das, was ich bis jetzt gelesen habe. Ich habe in diese zwei Bände reingeschaut und habe die ersten 12, 15 Folgen des Mangas, des Animes geschaut. Da unterscheiden sich die Inhalte kaum. Und es gibt jetzt, und das ist so ein kleines bisschen so ein unaktueller Anlass, seit Mai gibt es eine Netflix-Realverfilmung. Einen Film, 2 Stunden ungefähr zu Golden Kamui, der auch schon eine Verlängerung jetzt angekündigt bekommen hat, die dann allerdings auch als Serie weitergeführt werden soll, nach allem, was ich gelesen habe. Also das ist so das, worüber wir uns heute mal unterhalten wollen. Aber wie gesagt, jetzt soll es mal kurz um die Inhalte gehen. Ich habe schon kurz die Hauptfigur sozusagen in die Kamera gehalten. Saichi Sugimoto, der unsterbliche Sugimoto, wie er auch genannt wird, ist die Hauptfigur. Vielleicht kannst du ganz kurz sagen, in welche Welt wir da reingeschmissen werden. Wir sind ja nicht im Hier und Jetzt, sondern wir sind im Japan.
Des Anfang 20. Jahrhunderts müsste es sein. Also müsste auf jeden Fall nach 1905 spielen, weil das der große Background ist, sozusagen der russisch-japanische Krieg, den dann Anfang des 20. Jahrhunderts ausgefochten wurde, ein bisschen auch so als Vorereignis des Ersten Weltkrieges häufig beschrieben wird, besonders was die Militärtechnik angeht, weil da dann zum ersten Mal modernste Waffen eingesetzt wurden, zu damaligen Verhältnissen moderne Waffen. Und der unsterbliche Sugimoto, der Hauptfigur, ist halt ein Veteran dieses Krieges, der dann auch positiv für Japan ausgegangen ist insgesamt. Zumindest sind sie als Gewinner des Krieges hervorgegangen, aber unter auch großen Verlusten, muss man dazu sagen. Und den Beinamen der unsterbliche Sugimoto hat natürlich auch nicht umsonst, weil er dann besonders rücksichtslos und ohne, kann man schon sagen, ohne seine Angst um sein eigenes Leben, hat dort die Hauptfigur gekämpft, viele Russen getötet und hat quasi auch schon mehrere Verletzungen überlebt. Der auch sein Körper wird auch von vielen Narben, ist gezeichnet von sehr, sehr vielen Narben. Und es wird auch immer mal wieder so angedeutet im Film als auch in der Serie, dass er quasi auch besonders schnell heilt. So ein kleiner Wolverine, könnte man sagen. Er hat keine Superfähigkeiten, aber er ist halt für menschliche Verhältnisse wohl überaus strapazierfähig und widerstandsfähig. Und dieser Sugimoto, nachdem der Krieg zu Ende ist, hört er von einem sagenumwobenen Schatz. Und da kommt dann die One-Piece-Vergleiche so ein bisschen auch daher. Das ist nämlich irgendein großer Oberschurke, hat nämlich mal Gold versteckt, sehr, sehr viel Gold. Und dieses Gold stammt eigentlich ursprünglich von den Ainu. Das sind so japanisch-sibirische Ureinwohner, die dann halt auf der Insel Hokkaido leben. Das ist sozusagen die nördliche, mit einer der nördlichsten Inseln Japans, weil Japan besteht ja nicht nur aus der Hauptinsel, hat ja noch verschiedene andere Inseln. Hokkaido ist die zweitgrößte Insel. Und da sind halt die Ainu beheimatet und die haben halt mal aufgrund verschiedener Ereignisse Gold gesammelt, weil das auch ein großes Vorkommnis oder große Goldreserven sich mal auf Hokkaido befunden haben. Und dieser Oberschurke, dessen Name mir auch gerade entfallen ist, der wird aber bestimmt noch im Verlauf der Serie wahrscheinlich auch noch ziemlich, ziemlich wichtig. Der hat dann dieses Gold versteckt, aber keinem gesagt, wo es sich befindet. Er wird dann irgendwann gefangen genommen, dieser Schurke, und wird dann auch quasi, war dann auch dann irgendwann auch der Staat oder das Militär Interesse hat, diesen Schatz zu finden, weil das dann wohl mehrere Milliarden Yen wert sein soll, dieser Schatz, so sehr, sehr viele Tonnen an Gold oder zumindest hunderte von Kilogramm Gold sind, dass dann dieser Schurke irgendwann andere Methoden gefunden hat, um dann sozusagen an dieses Gold wiederzukommen. Er hat dann nämlich seine Mithäftlinge, hat er sozusagen eine Schatzkarte tätowiert auf die Haut. Und dann und diese Häftlinge konnten dann irgendwann fliehen. Und diese befinden sich jetzt auf freiem Fuß. Es sind, glaube ich, 26, wenn ich meine Erinnerung nicht täusche, aber so ungefähr in dem Rahmen befinden wir uns, die sozusagen alle einen Teil der Schatzkarte haben. Und wer diesen Schatz finden soll, und das ist letztendlich sozusagen, das ist die große Prämisse der Serie, ist, er muss sozusagen alle 26 Häftlinge finden, töten oder zumindest an diese Karte herankommen. Und es gibt natürlich neben der Hauptfigur Sugimoto, der dieses Gold haben will, warum er genau dieses Gold haben will, darüber können wir dann nochmal später sprechen, weil das dann auch der Anime und der Film ein kleines bisschen anders handhaben, zumindest wie sie es präsentieren. Und da gibt es natürlich noch mehrere andere Figuren, die natürlich auch scharf sind auf das Geld, und die Serie der Manga und also auch der Film dreht sich dann letztlich darum, wer bekommt denn dieses Gold und findet man alle 26 Häftlinge? Was hat es denn damit überhaupt alles auf sich?
Der Catch ist auch so ein bisschen, dass die Häftlinge nicht, also denen ist versprochen worden, im Prinzip zu partizipieren an dem Gold. Das stellt sich aber schon relativ bald als List des großen bösen Tätowierers heraus. Denn er hat sozusagen an den Körper Linien beispielsweise, die diese Tätowierung unterbrochen und dann anders fortgesetzt. Das heißt, man muss im schlimmsten Fall, und es ist so brutal, wie es sich anhört, man muss im Prinzip die Haut der Häftlinge auseinanderschneiden und anders zusammenlegen. damit es einen Sinn ergibt. Ja, man könnte es auch abzeichnen, es wird auch teilweise gemacht, damit man sie zusammenlegen kann, aber das ist ja nur halb so spannend, wie sich gegenseitig abzuschlachten. So, also das vielleicht, das etwas brutalere One Piece und oder die etwas brutalere Prämisse zumindest, und unsere Hauptfigur ist dann eben auf Hokkaido unterwegs und hat natürlich auch eine Motivation. Er ist nämlich nicht nur nicht geldgierig irgendwie, er will auch nur einen ganz kleinen Teil dieses Schatzes, dass der sozusagen, der Schatz wird auch nochmal nach oben korrigiert. Erst geht man von ein paar Kilogramm, glaube ich, aus und dann ein paar hundert Kilogramm und dann wird es nochmal nach oben korrigiert und das sind es dann deutlich mehr Gold, also so viel Gold, dass man davon eigentlich einen ganzen Staat gründen kann. Tatsächlich geht es dann auch so ein bisschen später in der Serie darum, einen eigenen Staat Hokkaido zu gründen, zumindest manchen Akteuren. Und unser Sugimoto, der Unsterbliche, ist dann sozusagen unterwegs, hat aber eigene Ziele, und zwar hat er einem seiner Kameraden versprochen, der verstorben ist vor seinen Augen, der ihn gerettet hat, hat er versprochen, sich um dessen Frau zu kümmern, die erblindet. Und da geht es darum, dass das auf die Hauptinsel, dass sie auf die Hauptinsel von Japan, also auf die größte der vier bzw. fünf Hauptinseln übergeschifft werden soll, also nach Honshu, und dort einem guten Arzt, einem guten Mediziner vorgestellt werden soll. Das kostet viel Geld, deswegen braucht er das Gold, denn er ist auch ein bisschen in Ungnade gefallen, denn er, auch da unterscheidet sich dann die Vorlage ein bisschen vom Anime zumindest und auch deutlich von dem Film. Er hat seinen Anspruch auf so eine Soldatenrente verspielt. Die ist auch nicht sonderlich hoch, glaube ich. Also die Anerkennung ist ein bisschen niedrig. Es geht dann auch um diese Kriegsverarbeitung, sage ich mal ein bisschen. Aber er hat sozusagen einen seiner Vorgesetzten im Manga fast umgebracht, heißt es, und deswegen ist er quasi zwar ehrenhaft entlassen worden, aber hat keinen Anspruch mehr. Und deswegen braucht er Kohlen und trifft dann relativ schnell auf ein Ainu-Mädchen, also ein junges Mädchen. Es gibt später dann auch noch Zeitsprünge in der Geschichte, aber am Anfang ist sie wohl 12 Jahre alt ungefähr. Ashirpa heißt sie so wird es zumindest übersetzt im Anime, übersetzt im Film wird sie mit Ashirpa, und dazu kommen wir, glaube ich, dann auch noch zur Synchronisation so ein bisschen, da würde ich zumindest mal drüber sprechen. Und die beiden bilden dann ein Team, denn sie hat auch eine Motivation, sie will im Prinzip ihren Vater rächen, der im Zuge dieser ganzen Geschichte von dem Kopf der bösen Bande sozusagen umgebracht worden ist, weil er war einer der Ainu, die dieses Gold zusammengetragen haben und einen Aufstand angeführt haben. Die haben das Gold nämlich gesammelt, um sich zur Wehr setzen zu können, irgendwann mal gegen eine Unterdrückung, gegen die Unterdrückung. Und wie gesagt, die beiden bilden ein Team, da kommen dann auch immer noch wechselnd so ein paar Leute dazu und man hat dann so einen festen Stamm an Figuren. Es geht aber vor allem auch darum, natürlich diese Kartenteile zu sammeln, ob man das dann abzeichnet. Das ist so ein bisschen ihre Prämisse, dass eben nicht zu viele Leute da umgebracht werden. Ja, und dann geht's, viel mehr braucht man, glaube ich, zur Geschichte gar nicht zu erzählen, denn das kann man sich angucken, passiert ziemlich viel. Vielleicht ist auch nochmal ganz sinnvoll, auf diese Ainu ein bisschen einzugehen, denn das ist jetzt nicht unbedingt selbstverständlich, dass man da so eine, ich sag mal, so kulturelle Bildung betreibt, würde ich sagen, denn das macht aus meiner Sicht diese Geschichte, vor allem der Anime und der Manga, sehr deutlich. Das nimmt sehr viel Raum ein, dass es um die Bräuche der Ainu geht, dass es darum geht, die Kultur zu beleuchten. Es gibt viele Punkte, wo über Essen gesprochen wird, auch sehr humoresk teilweise, aber eben immer mit so einem Respekt davor, welche Beziehungen haben die Ainu zur Natur, welche Beziehungen haben sie zu den Tieren, zu den Zutaten, zum Essen, zu Hokkaido an sich, ne, zur Landschaft, und auch mit einem sehr, wie soll ich sagen, mit einer sehr mit einem sehr, ja, wertschätzend wird, glaube ich, über diese Kultur gesprochen. Es gibt natürlich auch Kritik daran, wie immer, ne, das ist, glaube ich, das passiert, das geht nicht ohne, also die Geschichte der Anime, glaube ich, hat sogar auch Preise, Kulturpreise gewonnen und so eben dafür. Natürlich hat, wenn man sich sowas aber auch aus so einer, sag ich mal, aus in dem Fall einer zentraljapanischen Perspektive anschaut, das hat immer auch was Romantisierendes natürlich am Ende, und das wollen auch viele Ainu nicht, eben romantisiert werden, dass ihre Kultur romantisiert wird. Man muss dazu wissen, da verlinken wir euch auch was in den Shownotes dazu, dass die Ainu als Ureinwohner Japans jahrelang diskriminiert worden sind, teilweise immer noch diskriminiert werden, ihr Gebiet ist annektiert worden, ihre Sprache ist verboten worden, ihre Lebensart ist verboten worden, alles so zu Kaiserreichszeiten, Ende des 19. Jahrhunderts, und so ganz aufgearbeitet ist das Ganze eben noch nicht. Ne? Sie werden auch heute oft noch, also ich sag mal so, die Kultur wird quasi hochgehalten, aber eben so als Art Folklore ist oft der Vorwurf, ne? Dass man sagt, hier, pass mal auf, das gehört zur reichen Geschichte Japans, das kann man sich ja mal angucken als touristische Attraktion auf Hokkaido. So ein bisschen, das ist der Vorwurf, der von Teilen der Ainu kommt. Viele Ainu leben aber auch verdeckt sozusagen, sagen nicht, dass sie Ainu sind, leben in Tokio. Also auch da ist man sich auch nicht hundertprozentig einig. Wie gesagt, wir verlinken mal so ein Feature vom Deutschlandfunk, das darüber spricht. Das ist ganz, ganz gut. Aber wie gesagt, diese Serie, die macht auch bestimmt sicherlich ein paar Fehler, aber die macht es jetzt nicht, die packt es jetzt nicht in eine Glasvitrine, sondern aus meiner Sicht versucht die schon auf Verständigung zu setzen, ne? Und das in so einer Art, in so einer sehr popkulturellen Erzählung auch respektvoll irgendwie einzuweben. Das hat mir auch an der Serie sehr gefallen, dass vielleicht dazu sie versucht jetzt nicht irgendwie ganz einfach damit umzugehen, was bei dem Film aufgrund der zahlreichen Verkürzungen dann schon wieder scheitert, würde ich sagen. Aber gut.
Also würdest du sagen, der Anime hatte sehr, sehr viel besser und der Manga gefallen als deutlich die erste Verfilmung?
Also wer das Filmmagazin hört, wir haben ja auch öfter schon drüber gesprochen, ich habe ja so einen Sweetspot für diese Realverfilmung. Ich habe auch Full Metal Alchemist sehr ertragen sozusagen, habe ich gedacht, na, das kann man sich mal schönes Cosplay angucken, auch wenn die Story langweilig war. Aber Golden Kamuy würde ich vielleicht, um das der Wertung vorwegzunehmen, würde ich ein ganz großes Warnschild davor machen, sagen, verschwendet diese 2 Stunden nicht. Es ist wirklich ganz, 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 ganz schlecht. Es ist wirklich, sie haben sich beschränkt auf eine Aneinanderreihung von irgendwelchen Szenen, die vielleicht noch nicht mal die wichtigsten sind, haben wichtige Punkte, haben sie rausgelassen, haben sich die Zeit nicht dafür genommen. Es sieht sowieso immer, und das würde ich gar nicht mal zum Vorwurf machen, es sieht alles aus wie Cosplay, das finde ich aber okay, ne? Wie gesagt, dafür habe ich einen Sweet Spot, ich gucke mir das auch, wenn es gut gemacht ist, gerne an. Aber das war von der Geschichte her wirklich einfach übel. Ganz schlecht. Verschwendet diese Zeit nicht, klickt euch lieber ein Probeabo, ohne jetzt Werbung machen zu wollen, ein Probeabo für Crunchyroll und schaut euch das sind für 50 Folgen mittlerweile, des Animes an, wenn ihr euch das angucken wollt. Da habt ihr mehr gekonnt, da habt ihr viel mehr gekonnt, als das anzuschauen.
Also ich hatte mir jetzt vom Anime jetzt auch ein kleines bisschen was reingeschaut, also ich habe mir 2 Folgen jetzt noch angeschaut, die sind noch, kommen fast so 1:1 so auch im Film vor, also so die ersten 40 Minuten des Animes sind auch ungefähr so fast 1:1 auch im Film drin. Danach kann ich jetzt nicht mehr sagen, wie sich es dann davon abgeht, aber es ist wahrscheinlich nicht anders. Da musste man wahrscheinlich verkürzt wegen schon mal komisch, dass sie dann so die ersten 2 Folgen so explizit sich darauf beziehen und dann immer stärker verkürzen müssen, weil sie dann wahrscheinlich keine Zeit mehr haben. Aber ich muss sagen, mir hat schon ehrlich gesagt der Anime nicht so gut gefallen. Und ich hätte jetzt nicht Interesse gehabt, nochmal weiter zu schauen, weil ich bin jetzt nicht so der Anime-Narr. Aber selbst ich, der nicht so viele Animes in meinem Leben geschaut habe, muss sagen, ich habe das alles wiedererkannt. Also es kam mir alles so wie großes Klischee-Fest vor, wo ich irgendwie alle Figuren, alle Konstellationen, alle Art der Inszenierung, alle schon mal gesehen habe. Deswegen musste ich auch so stark an One Piece denken wahrscheinlich, weil das einfach einer der wenigen Animes ist, die ich sehr ausgiebig geschaut habe. Deswegen habe ich natürlich da auch einen kleineren Horizont, was das angeht. Aber so die ganze Art und Weise der Inszenierung habe ich mir gedacht, boah, das wirkt so altbacken irgendwie. So irgendwie nichts Neues, wieder diese ganz klassische Struktur mit irgendeinem so Schatz und dann gibt es verschiedene bunte Charaktere, die alle danach suchen, unsere Hauptfigur, dass es ein kleines Voice-Over gibt, dass die Charaktere ständig ihren Namen schreien, dass immer wieder ich bin der unsterbliche Sugimoto so schreien muss und dass das und dass man auch diese Faszination für diese Kultur, der Ainu kam für mich auch nicht so ganz, zumindest in den ersten zwei Folgen, hätte sich vielleicht nochmal geändert, aber kam für mich auch nicht so ganz rüber, weil sie diese Anime zumindest in den zwei Folgen auch nicht geschafft hat, da wirklich mal eine Szenerie auch mal länger für sich sprechen zu lassen, weil dann immer irgendein Voice-Over kommt, irgendeine kleine Rückblende, irgendwas, was dann noch mal kurz mehr erklären muss, dass wie diese Hafenstadt entstanden ist, anstatt dass man das irgendwie integral irgendwie in die Story ein kleines bisschen mit einbauen. Dass dann gleich in den ersten 10 Minuten werden staccato-artig alle Charaktermotivationen dargelegt, wo Sugimoto quasi erstmal seine gesamte Backstory erklärt und was er jetzt erreichen will und auch direkt erklärt, warum er das Gold haben möchte. Aber das fand ich irgendwie so. Nee. Und dann kam noch dieser hässliche CGI-Bär, der ganz am Anfang in den ersten 10 Minuten kommt, der wirklich, wirklich nicht gut aussieht. Also der sieht ja sich jetzt nicht so verkehrt aus, der Anime, aber dann kommt so ein am Computer animierter Bär vor, der sich wirklich total absetzt vom Rest der Serie. Ich habe mir gedacht, nee. Und dann der Film halt genauso. Deswegen habe ich mir irgendwie gedacht, nee, es wär irgendwie jetzt nicht meins. Ich bin jetzt nicht angetan, muss ich sagen.
Ja, CGI im Anime sowieso großer Streitpunkt, immer wieder. Ja. Immer wieder. Es ist auf jeden Fall eine Mainstream-Geschichte, ne? Es ist auf jeden Fall für ein breites Publikum gedacht, wenig Neues. Da würde ich dir auf jeden Fall recht geben. Es hat so ein paar schöne Sachen. Ich finde das mit der Kultur ist eine nette Sache. Es hat schöne Comic-Reliefs, teilweise auch interessante Figurenkonstellationen, finde ich, auch aufgrund dieser Kriegsvorgeschichte, sage ich mal. Und vielleicht auch die Zeit, weil man da noch nicht so viel weil man da noch nicht so viel gehört oder gesehen oder gelesen hat. Aber ja, es ist natürlich ein Gerüst, das du aufbaust und es kommt auch nicht aus dieser, aber das ist ja im Anime auch schon immer noch aufgrund der Veröffentlichungsrhythmus in Japan immer wieder so, es kommt nicht aus dieser wöchentliche 20 Minuten Denkstruktur raus. So, und das ist so ein bisschen schade, finde ich, gerade bei so einer Geschichte. Und es ist gerade am Anfang auch darauf ausgelegt, natürlich möglichst lang zu laufen, ist mein Eindruck. Das ist ja auch immer so ein Ding, ne? Es hat sich gut verkauft, würde ich mal mutmaßen. Und deswegen muss es möglichst lange laufen und deswegen dreht man auch ein paar Schleifen und so, ja, das stimmt.
Aber hattest du den Anime jetzt komplett gesehen?
Nicht komplett, nee. So, glaube ich, 15 Folgen habe ich erstmal geschaut. Okay. Aber ja.
Aber zumindest ja, es kommen auf jeden Fall ein paar interessante Punkte vor, die man da auch besprechen kann, noch ein paar Ansätze, wo ich schon natürlich interessiert aufgehorcht habe, aber zumindest jetzt in dem Material, was ich bisher gesehen habe, jetzt nicht wirklich weiter Interesse gefunden habe, aber zumindest dann ist interessant, wie zumindest dieser erste oder einer der großen Kriege Japans, die auch gewonnen wurden, was dann auch, glaube ich, dann auch viel so Nationalstolz auch ausgelöst hat teilweise. Das ist ja dann irgendwie auch so beschrieben, dass dieser russisch-japanische Krieg auch für sehr viel das erste Mal war, dass eine asiatische Militärmacht über eine großeuropäische Militärmacht gewonnen hat. Und dass er das sozusagen auch den Status Japans als Weltmacht dann auch untermauert hat. Das ist sicherlich ein sehr interessanter Background. Dann hier gerade, dass man Soldaten im Fokus hat, der aber halt nicht gefeiert wird, sondern aufgrund seines rücksichtslosen Verhaltens und dadurch, dass er jetzt auch einen Offizier ja angegriffen hat, er jetzt eher unehrenhaft ja mehr oder weniger entlassen wurde. Aber ich weiß halt noch nicht, also zumindest so im Film als auch jetzt auch in den zwei Folgen vom Anime ist es ein bisschen jetzt nicht groß vorkommen, dass auch groß jetzt die Institution Militär oder Staat groß kritisiert wird. Es gibt natürlich ein paar Militärbefehlshaber, die noch in der Serie vorkommen, die sich auch so ein bisschen ungerecht behandelt fühlen und nicht wertgeschätzt fühlen für die Opfer, die sie vollbracht haben. Aber zumindest gerade hier Sugimoto, der wird dann so sehr verherrlicht teilweise, auch auf seine Art der Gewalt, weil er auch immer wieder sich darin suhlt, dass er in die Hölle kommen wird, weil er so viele Menschen getötet hat und dass er eben Fiesling ist, aber man merkt natürlich, irgendwo hat er auch ein gutes Herz. Aber irgendwie, wohin führt das Ganze? Also hast du da schon mehr Ausblick, was sie mit dieser Figur machen? Soll man sie am Ende gut finden? Und so ein bisschen, ja, er hat halt eine schlimme Vergangenheit und so und er musste ein paar Menschen töten, aber im Grunde ist er ein guter Kerl. Weil das fände ich irgendwie schwierig, wenn es so weitergeht.
Das ist aber so. Also das ist ja auch oft so, das ist ja auch keine unbekannte Charakterdarstellung. Jetzt gibt es ja häufiger. Das ist ja auch ein relatives Abziehbild, muss man sagen. Ja. Diese Startgeschichte und so, das kommt dann erst später. Ne? Ich bin ja, wie gesagt, ich bin auch noch nicht am Ende durch, aber das kommt dann wirklich so, ich weiß gar nicht, Folge 6 oder 7 geht das dann los, wo dann auch andere Fraktionen, sage ich mal, auftreten, die auch nach diesem Schatz suchen, wo es dann auch um japanische Geschichte geht und darum, wie sich Japan und versus Hokkaido und so, ne, den eigenen Staat wollen, die nochmal Krieg wollen, die mehr Krieg wollen, die mehr Waffen wollen, die mit dem Gold auch einen eigenen Staat aufbauen wollen, der militaristisch ist und so weiter. Also da kommt schon noch mehr Verhandlungen rein. Das Problem ist natürlich nur, das stimmt, du kriegst es natürlich nicht in den ersten zwei Folgen mit. Also das ist auch so ein Grundproblem, das ich oft habe mit solchen langen Erzählungen. Jetzt haben wir das Glück, die ist ja schon, zumindest der Manga, die ist jetzt schon abgeschlossen. Also man könnte sich jetzt sagen, okay, ich kaufe mir diese 51 Bände für 510 Euro.
Schnapper.
Kann ich das alles lesen und dann habe ich es geschafft irgendwie. Ne? Müsste natürlich auch die Zeit aufwenden. Aber das ist so mein Problem auch mit diesen langlaufenden Dingern. Ne? Wenn du dir so eine Staffel anguckst oder so abgeschlossene Geschichten, dann hast du da ein Ende, sag ich mal. Ne? Aber dadurch, dass die eben so angelegt sind, dass die möglichst lange laufen und auch ein bisschen Open-End laufen. Ich meine, guck dir One Piece an, guck dir Detektiv Conan an, guck dir Naruto an, guck dir die ganzen großen langlaufenden Geschichten an oder lange gelaufenen Geschichten an. Wie willst du da jemals wieder reinkommen? Ich meine, es geht. Ne? Aber ganz ehrlich, mit welchem Aufwand? Und das ist so ein bisschen schade, weil diese Geschichten entfalten dann halt. Also du musst halt unglaublich viel investieren, damit sich die Gänze dieser Geschichten dir erschließt. So, ne? Du musst erstmal 20, 30 Folgen gucken. 15 reichen, um einen guten Eindruck zu kriegen. Ne? Aber du musst auf jeden Fall erstmal viel investieren, um überhaupt dann zu sagen, okay, ich habe jetzt halbwegs ein Urteil gebildet und kann mir das irgendwie. Und das ist aber auch wieder eine Kritik, die ich dem Film machen würde, denn der versucht ja im Prinzip, das in zwei Stunden zu dampfen oder ein Teil davon, ne, der geht
ja auch nur. Das ist nach einer guten Idee klingt, weil man eben an dieser ausufernden Geschichte.
Aber das machen sie ja nicht. Sie machen das ja nicht. Sie sagen ja nicht, okay, wir picken uns da jetzt so dieses Gefühl, das es da geben soll, das picken wir uns jetzt raus und machen da eine tolle Geschichte, die in zwei Stunden funktioniert draus. Sondern nein, sie nehmen Szenen, gucken, wie viel können wir in zwei Stunden packen und dann hören wir einfach an dem Punkt auf, der nach zwei Stunden voll ist und dann hoffen wir, dass es irgendwie weitergeht. Und das finde ich so schade. Das ist aber, wie gesagt, das ist häufiger so. Und selbst bei so großartigen Geschichten wie Monster beispielsweise, musst du halt 50 Folgen schauen, obwohl, der ist anders gelagert, der ist auch nicht, der würde dir wahrscheinlich viel besser gefallen. Der ist nicht so klassisch. Der hatte ich auch, glaube ich, schon nach 5 Folgen, würde ich einfach mal sagen. Aber ich bin auch ehrlich gesagt, entweder, und dafür wirst du gezwungen, entweder du fängst an und sagst, okay, ich hab was übrig für Anime und dann suche ich mir was vielleicht erst eine Staffel hat oder so, guck mir diese Staffel an und hab Bock weiter zu gucken und bin dann aktuell. Gucke dann, wenn was in der neuen Season rauskommt, wie jetzt beispielsweise neue aktuelle Demon Slayer, Staffel, guck mir die dann Woche für Woche an. Kaiju Number 8 hatte ich vorgestellt vor ein paar Wochen. Guck mir das dann Woche für Woche an. Und so ergibt das dann auch Sinn. Ob ich empfehlen würde, diese Animes dann am Stück zu gucken. Gut, bei Demon Slayer funktioniert es vielleicht noch. Aber ob ich Kaiju Number 8 empfehlen würde, jemandem zu sagen, okay, du musst dir jetzt 12 Folgen oder wenn es irgendwann mal 50 sind, du sollst dir jetzt 50 Folgen am Stück angucken. Ob das trägt? I doubt it. Also es ist wirklich ein bisschen schade. Ein bisschen schade, dass da so wenig.
Da merkt man, da sind viele Animes und Manga-Serien so gefangen in ihrer Art und Weise, Geschichten erzählen zu müssen.
Zumindest die Mainstream-Geschichten, weil es eben auch auf diesem japanischen Markt einen anderen Veröffentlichungsrhythmus gibt. Ne? Man könnte dasselbe vielleicht auch über Netflix, also man kann ähnliche Kritik ja auch aus der anderen Seite über meinetwegen die neue Art von Serienproduktion sagen, dass man erstmal 10 viel zu lange Folgen auf den Markt wirft und dann guckt, okay, setzen wir die jetzt fort und da erzählt man die Geschichte ja auch nicht zu Ende. Oft. Ne? Und das ist halt auch, sind wir alles natürlich, weil du immer versuchst, damit Geld zu verdienen, kommst du in Zwänge rein, dass das nicht einfach lösbar ist, mir auch klar. Aber es ist halt dann oft schade. Bei Geschichten, die vor allem so viel bieten irgendwie. Bieten könnten.
Ja, gerade beim Film merkt man das dann, glaube ich, sehr, sehr stark, weil der endet auch so total wirklich, wie du schon beschrieben hast, so abrupt und dann einfach.
Hat keinen Spannungsbogen.
Hoffen wir mal, dass es weitergeht. Und er richtet sich eigentlich, glaube ich, auch nur an Leute, die die Geschichte halt kennen. hier schon den Manga oder den Anime gesehen hat, oder besten Fall beides, weil es gibt, glaube ich, 3 After-Credit-Scene, also man hat da auch direkt von Marvel gelernt, wo dann einfach auch so ganz unbefriedigend und ohne Einführung einfach noch so Charaktere kurz gezeigt werden mit ihren Gesichtern, die mir absolut nichts gesagt haben, aber wo ich mir denken konnte, ah, das sind doch Figuren, die sollen da noch vorkommen, die quasi weitere Schatzjäger, die irgendwie auch Bock haben oder auch auf der Suche sind nach diesem Goldschatz, die aber im Film gar nicht vorkommen, die einfach noch mal kurz eingeblendet werden, wo irgend so ein bunter Typ dann auf einem Boot sitzt und dann kommen noch 3, 4 andere. Ja, cool. Erzählt doch erstmal ordentlich die Geschichte zu Ende, bevor ihr mir irgendwie anteast, was dann im nächsten Teil vielleicht kommt. Könnte. Und dann gibt es noch 2 weitere Szenen, die so ein kleines bisschen nochmal was teasen, sondern ganz am Ende auch, wo, glaube ich, dann dieser Nupera Bo, das hoffe ich, man spricht ihn so aus, das ist dann dieser Oberdieb, der das diesen Goldschatz versteckt hat, der noch kurz gezeigt wird. Das ist aber alles so lustlos und motivationslos und keinen Bock hat, wirklich eine kohärente Geschichte zu erzählen. Das ist echt schade ist. Deswegen. Ja, das ist dann echt schade, dass das dann sich so anfühlt. Aber du hattest ja auch angesprochen, die Übersetzung, da gibt es auch ein paar Veränderungen.
Ja, die Synchro, die deutsche. Also ich kann mir das ehrlich gesagt auch jetzt von Seiten von Netflix, ich kann es mir nicht erklären. Das ist so, weil wenn du von diesem, was du gerade gesagt hast, ausgehst, dass das für die Leute ist, die den Manga bzw. den Anime gesehen haben. Okay, würde ich jetzt mal sagen, die Hardcore-Fans, die Golden Kamuy, den Anime geschaut haben, die schauen den ja sowieso meistens japanisch mit Untertiteln. So. Ja. Von daher ist egal, dann gucken die auch den Film japanisch mit Untertiteln, dann ja. Aber wenn ich die Synchro gucke, dann sind da 2 unterschiedliche Studios beauftragt worden. Also der Anime war natürlich zuerst, die haben ihre festen Synchro-Stimmen mit Sebastian Schulz als Seiji Sugimoto. Tolle Stimmen auch, ne? Die kennst du auch alle. Aber dann fällt dir auf, ups, bei der Netflix-Variante sind es ganz andere Stimmen. Also hätte nur noch gefehlt, es ist nicht passiert, ich habe geguckt, aber hätte nur noch gefehlt, dass einer, der im Anime die eine Rolle spricht, dann plötzlich in der Realverfilmung die andere Rolle spricht. Hätte auch passieren können wahrscheinlich. Roman Wolko als Seiji Sugimoto, das funktioniert natürlich auch, das sind auch alles tolle Sprecherinnen und Sprecher, ne? Aber warum muss das sein? Warum kann man da nicht, also keine Ahnung, vielleicht auch abgenörde, aber gerade auch, ne, in Japan hat ja auch diese Synchro-Arbeit, diese Voice-Acting-Arbeit hat ja so einen hohen Stellenwert. Ne, in der Anime-Produktion. Und bei uns, zumindest in dieser Bubble, ja, so ein bisschen, ne, vor allem wenn du früher so von Dragon Ball oder Tobias Morgenstern und so weiter, ne, so Leute, die unsere Kindheit irgendwie geprägt haben mit ihrer Stimme, aber auch durchaus in Hollywood sind das ja, die Stimmen kennst du einfach, ne? Und dann das einfach sozusagen, das ist mir so scheißegal, aber das ist ja, haben wir ja auch schon in einer unserer allerersten Filmmagazin-Folgen, die es gar nicht mehr online gibt, weil das noch ein ganz anderes Format war. Von 2014 oder 15 hatten wir uns da ja schon mal mit beschäftigt und haben schon festgestellt, dass das bei Netflix einen absolut niedrigen Stellenwert irgendwie zu haben scheint, sag ich mal.
Also kommt auf, also bei One Piece zum Beispiel, da waren sie sehr, sehr, sehr darauf bedacht, die Originalstimmen.
Da machen sie es ja dann auf einmal.
Da ist es dann groß genug, glaube ich, dass es der Aufwand lohnt. Da hat man wahrscheinlich gesagt, das ist jetzt, da gibt es jetzt nicht so eine große Fanbase für die deutsche Synchronisation, dass wir auch alle Stimmen wieder zurückholen müssen. Oder das war eine kreative Entscheidung, weil man gesagt hat, die Stimme passt nicht so zum Schauspieler, der in dem Realen spielt.
Weiß ich nicht, aber ich muss es ja auch nicht zurückholen, ne? Weil das ist ja eine aktuell laufende Anime-Serie. Also man hätte ja wahrscheinlich vielleicht, ja, egal, ne? Vielleicht gibt es da auch andere Zwänge, weiß ich nicht, vielleicht gibt es ein Vertragsstudio oder sie haben ein eigenes Studio und dann keine Ahnung, gibt es Verträge mit anderen Studios, who knows. Aber trotzdem, ich finde es dem Material gegenüber einfach nicht fair. Aber gut, dann ist es so. Heißt ja nicht, dass die Synchro schlecht ist. Aber
nee, also ich habe es mir auf Deutsch auch angeschaut, deswegen habe ich jetzt auch nicht keine großen Kritik wirklich dran, sind auch alles ordentliche Stimmen, die man da gefunden hat, das wirkt jetzt auch nichts irgendwie... Ja. Falsch, aber es ist natürlich auch, ne, wenn man das Original kennt, dann würde einem vielleicht nochmal mehr auffallen, wenn man vielleicht auch direkt den Vergleich macht, aber es zumindest wirkte es jetzt nicht irgendwie komisch. Der Humor kam auch so, glaube ich, ganz rüber, den man rüberbringen wollte. Aber ja, es hat jetzt auch nichts geändert an meiner Meinung. Deswegen halt ich war jetzt nicht so angetan, muss ich sagen. Das hatte ich für mich schon, wie ich schon beschrieben habe, alles ein bisschen aufgewärmt. Hätte ich das alles schon mal irgendwie gesehen. Deswegen.
Also kommt auf jeden Fall auch nicht in meine Top 20, muss ich sagen. Das ist so, es ist okay. Also wenn man einen sucht, der ein bisschen mehr bietet als nur irgendwie Battle Action, einen Shonen Anime, dann kann man sich den, glaube ich, gerne angucken. Dann ist das ein Vertreter, wo man sagt, okay, der bietet durchaus auch nochmal ein bisschen mehr mit einer okayen Background Story. Ich glaube auch dieses Schatzsuch One Piece Sujet sozusagen ist auch nett, da kann man auch nicht viel falsch machen, sage ich mal, aber das ist sozusagen der Anspruch auch, ne? Man kann nicht viel falsch machen. Ja, genau.
Deswegen ist es auch so. Ja, mal geht's. Ich meine, ich finde noch an sich, es gibt noch so einen der auch Bock hat auf den Schatz und die so ein bisschen jagt. Die Hauptfiguren ist so ein Samurai quasi, ein alter Samurai, zumindest als Figur vielleicht noch ganz interessant, weil der wird auch so beschrieben als Relikt aus der alten Zeit, aus der Shogun-Zeit, der quasi noch gelebt hat unter einem Shogun und gar nicht den Kaiser von Anfang an kannte, so wie der Rest eigentlich der Bevölkerung. Sondern so ein älterer Herr, der quasi noch mit Schwert kämpft, größtenteils statt mit der Pistole. Das ist noch so ein Relikt aus vergangenen Zeiten. Das ist zumindest auch noch so eine ganz interessante Gegenüberstellung von dem modernen Japan hier, 1905, 6, das moderne Japan mit einem Kaiser und einer relativ modernen Armee gegenüber einem Samurai, der mit einem Schwert kämpft. Aber beide Welten treffen hier aufeinander und es ist ja noch so diese Übergangsphase, solange gibt es dieses Kaiserreich noch gar nicht, dass es eben auch noch Menschen gibt, die halt noch die Zeit davor erlebt haben. Das finde ich zumindest auch interessanten Storystrang. Ich weiß jetzt nicht, wie das jetzt weiter verfolgt wird im Manga oder im Anime. Aber da kann man vielleicht oder hätte man wahrscheinlich auch spannende Geschichten mit erzählen können. Ich weiß ja gar nicht, wie diese Figur, ob die noch jetzt im Anime noch ein bisschen eine größere Rolle hat oder einfach nur ein cooler Dude ist, ein Opa mit einem Samurai-Schwert.
Nee, da kommt dann noch was.
Da kommt noch was.
Da okay. kommt noch was.
Wenigsten damals, ja.
Ja. Gut. Mehr braucht man, weiß ich gar nicht. Mehr braucht man, glaube ich, dazu auch gar nicht zu sagen. Ich fand es jetzt mal cool, mal ein bisschen was über die Ainu zu lesen und über die koloniale Geschichte Japans.
Ja, da kann man auf jeden Fall, glaube ich, wenn man das Interesse geweckt ist, sich wahrscheinlich bei spannende Dokus oder wie du schon gesagt hast, ein Deutschlandfunk-Feature sich mal anhören, weil das wahrscheinlich auch mal ganz interessant ist, wie dort Japan vorgegangen ist mit seinen Ureinwohnern. Spoiler, wahrscheinlich sehr, sehr ähnlich dann zu sehen, wie es auch im Westen und größtenteils passiert ist. Aber es gibt ja noch ein paar Spezifika. Deswegen, dass das ja auch noch heute eine Rolle spielt. Ich weiß auch gar nicht, aber diese Ainu haben ja auch an sich sibirische Wurzeln oder eigentlich sind sie auch ein Teil, auch durchaus wahrscheinlich mit Russland oder mit russischen Bürgern oder mit dortigen Ureinwohnern ja wahrscheinlich auch ein bisschen verwandelt, sage ich mal, oder zumindest vergleichbare Kultur, könnte ich mir zumindest vorstellen.
Da gab es ja auf jeden Fall große Bevölkerungsbewegungen auch über Jahrhunderte, Jahrhunderte. Deswegen, das kann man gar nicht so. Das Verbreitungsgebiet ist da auf jeden Fall. Ne? Ob natürlich die heutigen Ainu was zu tun haben mit weiß nicht, Nachkommen der Ainu, die auf russischem Gebiet leben, das würde ich jetzt mal in Frage stellen. Du hast ja sowieso da oben eine sehr spannende Situation, weil du hast ja oben Hokkaido im Prinzip und direkt oben drüber hast du ja, ich weiß gar nicht, wie heißt denn diese russische Insel, Sachalin, die ja russisches Gebiet ist noch.
Sagt Russland, glaube ich, aber Japan sagt, hätten wir gerne, oder? War das nicht so?
Nee, das ist schon eine größere Insel, die ist schon russisch. Und da gab es auch, weiß nicht, wie das jetzt mit dem Krieg ist, weil Japan sich da ja auch von Russland distanziert hat, aber da gab es sogar mal Planungen für einen Tunnel zwischen Hokkaido und Sachalin, weil da oben wohl in Sachalin die meisten Erdgasvorkommen Russlands liegen oder so. Also es ist schon eine spannende Weltregion da oben und ich glaube je weiter man zurückgeht, desto mehr Vermischung gab es dann natürlich auch. Genauso wie natürlich von Japan ist auch immer wieder Transfer zwischen China und auch Korea und so gab, ne, Austausch. Ja, aber ich glaube, die Ainu auf Hokkaido heute, die sind schon, die stehen natürlich unter der, auf dem Staatsgebiet vom heutigen Japan und deswegen ja da betrachtet. Und um die geht's auch im Anime. Aber es ist schon so, dass sie sich da durchaus teilen. Also wenn man sich dieses Verbreitungsgebiet der Ainu mal anguckt, da gibt es auch eine, ich guck mal, ob es eine Wikipedia-Karte gibt. Ich glaube, ja. Wir verlinken natürlich auch die Wikipedia-Einträge da wieder. Dann sind die auch durchaus auch auf Sachalin, genau, auf Sachalin und Teilen oben des russischen Festlands sogar noch beheimatet, ja.
Ja.
Und auch noch auf weiteren Inseln.
Deswegen, also ein sehr spannendes Geschichte.
Sogar auf Kamtschatka, krass.
Mhm. Ja. Ist sogar auch wahrscheinlich auch, ist halt auch ein spannendes Naturgebiet natürlich, was natürlich super nördlich ist und dadurch natürlich auch sehr winterlich geprägt ist. Da würden sich wahrscheinlich auch ein paar Naturdokus anbieten. Und es gibt irgendwie auch die meisten Bären, Braunbären, glaube ich, gibt es irgendwie auch in dem Gebiet. Zumindest pro Fläche sind dort irgendwie sehr, kommen sehr, sehr viele Bären
vor. Die spielen in der Kultur auch eine wichtige Rolle.
In der Kultur eine Rolle und auch halt im Anime und auch im Film kommen ein paar Bären vor. Da sieht übrigens, da muss ich jetzt mal sagen, ich habe ja den CGI-Bären im Anime kritisiert, der wirklich hässlich aussieht.
Ja.
Aber ich hatte im Film, war schon ganz okay. Da sah das CGI deutlich besser aus von der
Qualität. Bei den großen Bären, ja. Aber bei der kleine Babybär habe ich auch gedacht, alter Schwede.
Der sieht wieder scheiße aus, ja. Das ist richtig. Aber es gibt auch einen Wolf, der kommt auch noch vor, die sehen doch ganz okay aus. Also damit gehe ich noch mit für jetzt nicht so teuren Film. Das kann
also Haare rendern ging.
Das geht mittlerweile. Das kann man sagen. Ich glaube, große Bären und Wölfe kann man mittlerweile auch für wenig Geld, vergleichsweise wenig Geld, auch ganz gut umsetzen. Deswegen das zumindest auch noch eine Erkenntnis, die ich jetzt gewonnen habe durch den Film.
Ja.
Genau. Gut. Dann wären wir, glaube ich, durch. Hast du noch irgendeine News, Lukas, mitgemacht?
Nee, ich habe jetzt aber auch nicht geschaut.
Wir müssen mal wieder mal. Ich glaube, aber gerade passiert gerade nicht so unbedingt viel.
Nee.
Ist auch nicht groß aufgefallen.
Wir sind ja auch kein News-Podcast. Wir reden ja nur über Sachen, die uns interessieren.
Das ist richtig. Das ist richtig.
Gut, dann hätten wir es, oder?
Ja. Jo.
Na dann schaltet auch nächste Woche, ladet euch die Folge wieder runter oder schaut sie euch im Internet an, hört sie euch an. Und wir haben nächste Woche vielleicht einen Film. Mal gucken.
Hm.
Na denn, bis dahin.
Ciao.
Tschüss.